Vergangene Woche habe ich euch gesagt, wir benötigen fürs kommende Jahr 2022 100.000 Euro. Und in dieser Woche gab es viele Spenden, echt viele Spenden. Und wir brauchen nur noch circa, also legt mich jetzt nicht fest, ne, 95.000 Euro. Jetzt heißt, oh klar, das sind ja nur 5.000 Euro. Aber, ganz wichtig, es waren so viele Spenden in Höhe von 10 Euro, 15 Euro. Ist Hammer, vielen Dank. Wir haben durch eure Hilfe die ersten 5.000 Euro Hürde geschafft und es sind echt nur noch 95 übrig. Klar ist es noch viel, aber ich bin total dankbar für die vielen kleineren Spenden und das ist echt wichtig. Es gibt noch viel zu tun und ich bitte euch ganz herzlich um eure Unterstützung, damit wir auch im kommenden Jahr die super frommen Sendungen fortführen können. Das ist unser Wunsch und ich bin auch echt, das bewegt mich, wenn ich dann höre von Leuten, die spenden und sagen, es ist toll, was ihr macht und macht's weiter. Es kommen auch Mails und Rückmeldungen von Leuten, die sagen, wir können nicht. Es ist okay, es ist freiwillig, echt keinen Zwang. Nur wenn ich es nicht sage, was wir brauchen, dann weiß es keiner und von daher auch wie schon angekündigt in der letzten Sendung, eben bis Ende des Jahres die Bitte von uns an euch doch weiter zu spenden. Es sind nur noch, ich meine das gar nicht witzig, es sind nur noch 95.000 Euro und wir bitten euch um eure Hilfe. Wichtig ist noch, dass wenn ihr spendet und wenn ihr auch schon gespendet habt und ihr möchtet eine Spendenbescheinigung, denn wir können das ausstellen, diese Spendenbescheinigung, dann brauchen wir eure Adresse. Solltet ihr also bisher gespendet haben, dann schreibt mir info@superfromm.tv, damit wir euch eine Spendenbescheinigung ausstellen können. Sagt, ich bin die und die, habe die und die Summe gespendet, wir checken das ab und dann haben wir auch eure Adresse. Das ist echt wichtig, damit wir euch auch die notwendige Bescheinigung ausstellen können. So viel dazu. Vielen, vielen Dank. Echt euch vielen Spendern, die ihr schon uns Mut macht. Es sind ja noch fast 3 Wochen. Also, es ist echt top. Ganz herzlichen Dank. Jetzt kommen wir zu unserer Sendung. Und der Erzähler, das war einer, der sich mit Gewalt bereichert hat. Der ganz schön zugeschlagen hat. Er war Schläger, er war Rocker, er war dann Personenschützer und dann hatte er viele Enttäuschungen erlebt und wollte sein Leben ein Ende bereiten. Wollte, hat nicht funktioniert. Und die Geschichte, die geht echt ins Herz. Und was dazu kommt, ist, dass Jens, so heißt mein Geschichtenerzähler, eine tolle Art hat, diese Geschichten rüberzubringen.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Super.
Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Oder was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet. Das hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen.
Egal, wie abgedreht das war.
Du schreibst mir, hey, ich habe mir so lange Gedanken gemacht über den Titel, Born Again,
yes,
heißt Wiedergeboren, Außenseiter, Rocker, Bodyguard, Son of God. Wie ging es denn los mit dem Jens?
Mit dem Jens ging es so los, der wurde geboren, hat die ersten 4 Jahre noch seinen leiblichen Vater kennengelernt und das waren keine schönen Bilder, die in Erinnerung blieben, ja, da war sehr viel Gewalt mit.
Hast du die noch im Kopf?
Ja, die habe ich im Kopf, also ich weiß schon noch, wie mein leiblicher Vater meine Mutter durch die Wohnung geschlagen hat.
Ach.
Ja. Und auch die Situation, der Krach, der Stress, ja, ich, auch wenn meine Mutter dann arbeiten war, er zu Hause war, hatten wir eine Nachbarin und mit der hat er sich dann vergnügt. Ich habe dann quasi im Nebenraum gesessen, habe die Geräusche mitbekommen, habe dann noch den Papagei, ich weiß sogar noch den Namen des Papageis. Ja, aber mein Vater hat sich dann mit der Nachbarin sozusagen vergnügt. Aber es sind trotzdem Dinge, die hängen geblieben sind. Ja, über viele Jahre zwar verschüttet, aber das steckt dann in den Schuhen. Und auch als mein leiblicher Vater so auf meine Mutter losgegangen ist, dass er dann uns im Schlafzimmer eingeschlossen hat und hat um Hilfe geschrien aus dem Fenster raus.
Deine Mama?
Ja, ja.
Also hey, du warst 4 und das weißt du noch.
Ja, und er ist dann mit dem Messer noch auf die Polizei los.
Und wo ist er jetzt?
Na, der hat mittlerweile ja wieder geheiratet und das ist ja schon so viele Jahre her. Ne? Aber Gott sei Dank hat meine Mutter sich halt eben dann scheiden lassen. Mhm. Wir waren 3 Kinder, ja, und haben einen Stiefvater bekommen. Und der war richtig gut für uns.
Also nicht gewalttätig?
Nein, überhaupt nicht. Ja. Und aber da ist in mir in den jungen Jahren schon was kaputt gegangen, dass mein Stiefvater nicht mehr so wirklich das Vertrauen von mir hatte. Und das führte eigentlich zu Problemen oder Konflikte zwischendurch. Also ich habe mich immer zurückgezogen gefühlt. Also ich habe mich zurückgezogen, weil ich nicht wusste, wer ich eigentlich bin. Wir sind weggezogen. Ich musste dann in den Kindergarten, in den neuen, hat da keine Freunde. Und ich war einfach immer so, sag mal, so außen vor, so distanziert, zu schüchtern, zurückhaltend.
In der Klasse auch, dann in der Schule?
Und dann sind wir nochmal umgezogen in einen anderen Ort, von meinem jetzigen Ort, von meinem Stiefvater, wobei ich sage, es ist mein Vater. Mhm. Und dann ging es dann in die Grundschule, also ich musste wieder neu anfangen. Alle Kinder, die kannten sich schon.
Ja, ne?
Ich war dann wieder so und das war sehr schwer. Und dann habe ich Freundschaft gefunden, entwickelt. Und dann sind genau die 2 Freunde, die ich dann hatte in der Grundschule, sind dann auf eine weiterführende gegangen. Ich durfte nicht, ich konnte nicht, wie auch immer, das weiß ich gar nicht. Und dann stand ich wieder so allein da. Ich war also immer gewohnt, hab's kennengelernt, immer wieder loszulassen. Und das hat mich dann eigentlich an den Punkt gebracht, gar niemand so richtig an mich ranzulassen, weil loslassen tut ja weh. Ja, und das war ja.
So, wie kommt denn der Außenseiter zu den Rockern, weil die auch Outlaws sind? Und
ja, im Grunde genommen sind die meisten Rocker sind ja oftmals in den Gruppierungen, weil sie die Gemeinschaft suchen, weil sie Brüder suchen, weil sie eigentlich alleine sind. Ja, man sucht die Gesellschaft, ja, man sucht Verbündete oder ich bin angenommen, ja, man hat die gleichen Interesse. Das sind ja eigentlich auch so Suchende, sag ich mal. Ja. Ne? Und gelandet bin ich eigentlich dadurch in der Szene, dass ich dann nach meiner Hauptschule und Berufsausbildung, dann hat man ja irgendwie guckt, wie kriege ich den Tag so rum oder den Abend. Ja. Und dann ging das erstmal los, während der Schulzeit schon teilweise mittags in die Stadt gefahren, mit irgendwelchen Jungs getroffen und da irgendeine Action gemacht. Ja, und dann gab es dann irgendwelche größere Jugendliche, die dann die's drauf hatten, sozusagen. Ja.
Das waren die Heroes seiner Zeit.
Ja, genau, ja. Und dann hast du in irgendwelche Kaufhäuser Stress gemacht oder in der Fußgängerzone, ja. Und wenn dann einer da ankam, der Atze, sage ich jetzt einfach mal, hier, pass mal auf, von dem habe ich noch 50 D-Mark zu kriegen, hol die mir mal. Ja, dann habe ich zu Hause, habe ich mir so einen abgesägten Pickelstab genommen, ja. Und habe den einen auch mal in den jungen Jahren auch schon mal die evangelische Kirche hochgejagt, ja, die Stufen, ja. Lauter so ein Schwachsinn.
Jens, der Übergang zu den Rockern, du sagst ja gerade, Bruderschaft, ist ja klar. Mhm. Hält man zusammen? Wie kamst du da rein?
Naja, es ging einfach 1987 ging das dann so los, dass ich immer auf die Biker-Treffen gefahren bin. Und dadurch, dass man vorher schon in so ein bisschen in der Schlägergarde, sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen war, ja, also wir sind auf Kirmesen gefahren und in den Bürgerhäuser, dann haben die dann von innen schon gesehen, dass man ankam. Also da haben die Tür von innen zugeschlossen und ja, haben dann sich gefreut, ach ja, die Tür ist zu, was wollt ihr jetzt? Und dann bin ich dann zum Beispiel ans Auto gegangen, habe dann den Kofferraum aufgemacht, haben mir dann entsprechendes Werkzeug rausgeholt und haben die Tür aufgekriegt. Ja, und dann hieß es, oh, bitte macht keinen Stress, ihr kriegt den ganzen Abend Freibier. Da haben wir das Freibier dankend angenommen und haben dann 2 verschiedene andere Gruppierungen, wo man der wusste, da braucht es eigentlich nicht viel, dass es da knallt. Und dann ich als Maskottchen, der Jüngste, war aber immer vorneweg. Ne? Eigentlich bescheuert heutzutage, aber...
Hat dich das befriedigt?
Nee, überhaupt nicht.
Leute umzuhauen?
Nee, überhaupt nicht.
Ich sag's mal ganz vorsichtig. Ne?
Nee, gar nicht. Aber das ist eigentlich das Kranke da an der Geschichte bei mir. Ich habe das damals gemacht, um dabei zu sein.
Hast du von deinen Kumpels, Rocker-Kumpels, dann auch Pluspunkte gekriegt? Also im Sinne von, ja, hey, cool,
Jens, ja, oh, aber genau super. Das, genau darum, ja, ging es ja.
Ja, ja, klar. Ja,
die Anerkennung, die Wertschätzung, ja, ja, die vorher irgendwo auf der Strecke blieb, ja, dass man angenommen ist, dass man gewertschätzt ist und ja, diese Dinge, das war eigentlich damals die Sehnsucht danach. Und so bin ich dann als Jugendlicher quasi in die Szene reingerutscht, weil andere mich dann bei verschiedenen Veranstaltungen auch schon mal irgendwie gesehen haben.
Wenn du von den Schlägereien heimkamst, gibt ja von den ersten diesen Song und da kommt eine Textzeile vor, da heißt, wenn du dann zurückkommst mit deinen Springerstiefeln, legst du die Kuschelrock-CD ein.
Genau, dann ist auch vielleicht mal Lady in Red gelaufen von Christy Burke.
Ja, ne, also so ein Schmuse-Song. War das so, dass du nach Hause kamst und hast gedacht, shit, was habe ich gemacht?
Manchmal war das tatsächlich so, ja, weil es gab ja auch manchmal nicht nur einfach mal einen auf die Backe, da sind ja auch mal auch schon schärfere Dinge auch passiert. Ja. Ja. Und ja, das sind dann schon so, wo du dann auch so, so ein Schuldgefühl mit dir rumschleppst. Ja, aber ich habe mir damals noch nicht so tief die Gedanken drüber gemacht.
Wann kam das?
Ja, die Gedanken kamen, als ich dann irgendwann mal, dass das alles so eng geworden ist, dass dann die Polizei mich auch mal nach Hause gebracht hatte.
Wie alt warst du da?
20.
Bringt die Polizei 19, heim?
Ja, so ungefähr, ja. Mhm. Die kamen dann vorbei und dann war dann auch einer da, der mit mir ein Gespräch geführt hat, mit meinen Eltern zusammen. Und dann habe ich schon so die Dinge auch mal so Revue passieren lassen, wo wenn ich auch mal aufs Gericht musste, auch mal als Zeugenaussage. Ja, aber da habe ich schon gemerkt, jetzt langsam muss ich mal umüberlegen, weil es macht keinen Sinn, dass mit Jungs da unterwegs bist, die einfach Baseballschläge, alles niederknüppeln oder irgendwelche Schraube ziehen, irgendwelche Oberschenkel stechen. Ja, das war zum Beispiel so eine Sache, die mir dann passiert ist. Ja.
Ach. Du hast einen Schraubenzieher in der Hand.
Ja, ja, genau.
Und nicht deinen Oberschenkel musst du herhalten.
Nicht meine, nein.
Ja. Ja, so, und dann kam so ein Umdenkprozess?
Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss da jetzt mal was machen. Und da ich ja schon auch ein bisschen in mein Herz gehört hatte, habe ich gedacht, naja, vielleicht macht es ja Sinn.
Da konntest du durchdringen zum Herz.
Ja.
Das schafftest du.
Ja. Ich hatte einen Anstupser gebraucht. Und zwar, als ich mit Polizisten sprach, ja, und mit so einem Bewährungshelfer, ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie die Kuh vom Eis kriegen, weil sonst, du bist jetzt noch unbestraft, also nicht vorbestraft. Ja? Und aber das immer mal ein bisschen was und irgendwann knallt's. Dann bist du im System vorbestraft drin. Ja? Dann habe ich mir gedacht, okay, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich Zivildienst gemacht, mittags um 12 Uhr hatte ich Feierabend und dann habe ich von mittags um 14 Uhr bis abends um 18 Uhr habe ich dann in einem Armeeladen das alte ausgetragene Zeug von der Bundeswehr verkauft. Ja.
Ja, der Verweigerer.
Genau. Und anschließend von 20 bis nachts um 24 Uhr habe ich dann Sicherheitsdienst gemacht in so einem Musical im Sunset Boulevard in Niedernhausen, als das noch gab. Ja. Und so bin ich dann auch in der Security-Branche auf einmal hängen geblieben, auch nach dem Zivildienst. Ne? Ja, dann habe ich dann angefangen, dort Geld- und Werttransporte, Objektschutz zu machen, diese Boxveranstaltungen, die man nur mal so sieht. Ne? Und dann bin ich da in der Branche hängen geblieben.
Als Bodyguard?
Na, damals noch nicht.
Sondern?
Ganz normal als Sicherheitsangestellter, als Mitarbeiter. Und dann habe ich die Firma mal gewechselt und dann habe ich quasi eine eigene Gebietsleitung von der Detektei mit übernommen und
du Objektschutz. Du warst Detektiv?
Ja.
Wie man sich so vorstellt?
Wie man das sich so vorstellt.
Im kalten Auto mit dem Foto?
Im kalten Auto mit dem Foto, im Kaufhaus, im wo auch immer, alles, was halt eben so anfällt.
Genau. Wie alt warst du da?
Da war ich 23, 24.
War das cool seinerzeit?
Das war damals schon cool, ja.
Kam man da an im Freundeskreis?
Ja, ja.
Bodyguard?
Ja, ist klar, weil ich durch diese Detektei und den Sicherheitsdiensten ist dann so gewesen, dass als ich die Firma ja gewechselt hatte und diese Gebietsleitung hatte, habe ich dann anschließend noch eine Weiterbildung gemacht. Da habe ich also eine richtige qualifizierte Personenschutzausbildung gemacht und bin quasi auch direkt von jemand aus der Wirtschaft, also ich war von einem Privatbankier, bin ich quasi schon mehr oder weniger wegrekrutiert worden. Ja. Und da habe ich dann viel gearbeitet, so viel gearbeitet, dass dann tatsächlich das Thema Motorradclub auf einmal keins mehr war. Weil ich habe dann monatlich 310 Stunden gearbeitet. Da wusste ich, als ich zum ersten Mal meinen Zettel ausfüllen musste mit den Stunden, wusste ich gar nicht, dass der Monat so viele Stunden hat.
Wann wurde denn aus dem Bodyguard Jenso jemand, der sich mit Gott konfrontiert sah?
Da ist was passiert, dass ich selber aus Sicherheitsgründen abtauchen musste. Weil meine Schutzperson hatte sich mit Milieu eingelassen, wo nicht mit zu spaßen war. Und ich wusste nur, wie soll ich auf den aufpassen, wenn ich auf mich selber gerade nicht aufpassen kann. Also man hatte dann mein Auto, und man hatte auch mich dann observiert. Also mein Auto,
die Typen haben dich observiert.
Mein Auto hatten die quasi um die Ecke vom Sicherheitsdienst kleingeschlagen. Meine Wohnung konnte ich nicht mehr rein, die haben sie mit Buttersäure versaut. Ja, und ich bin dann abgetaucht. Dann habe ich ein Dreivierteljahr lang in der Gartenlaube mehr oder weniger gelebt. Habe auch alle Kontakte abgebrochen, weil ich ja jeden mit gefährdet hätte. Ja, und das war schon mal so eine Situation, ich dachte, ja, alles scheiße. Und ich bin immer mehr zusammengebrochen. Ich habe immer mehr Zerbrüche in dieser Zeit erlebt.
Wie alt warst du da?
27.
So. Dann hängst du in der Gartenlaube rum und hattest ja auch ständig Angst, dass sie dich finden, oder?
Genau. Ja, und dann ging ein Dreivierteljahr ging dieses Thema dann umher und irgendwann saß ich dann in der Kneipe und tja, wie das so ist, ich saß in der Kneipe an so einem Ecktresen, ja, in Limburg, also ich bin aus Limburg an der Lahn, und dann hielt auf einmal so ein dicker BMW vor der Tür, kamen zwei so Highlander da rein und
du wusstest,
jetzt eng. Ja. Und der eine so auf der rechten Seite, der andere so auf der linke. Und du bist Pfeiffer, oder? Sag ich, ja, wer will er dann wissen? Wir sind aus Frankfurt. Ja, gut, der Dialekt sprach eine andere Sprache. Was die nicht wussten, ist, in dieser Gaststätte von meinem Kumpel, da gab es so einen Seitenausgang. Und den konnte man, der lag quasi auf dem gleichen Flur wie die Toiletten von der Gastronomie. Ja, da habe ich dann so gesagt, naja, Jungs, bleibt mal schön hier. Der Bub geht jetzt mal Pipi machen, dann klären wir das draußen. Ja, mir ging die Düse. Ja,
und das dann, kann man vorstellen.
WC stand ja hinten drauf und wie gesagt, die wussten um den Seitenausgang nicht. Und dann bin ich Richtung WC, Seitenausgang raus und dann hast du von mir nur noch einen Kondensstreifen gesehen, so schnell war ich. Das war für mich schon eine harte Zeit. Und dann habe ich mich dann da so langsam wieder ein bisschen aufgerappelt und hatte dann eine Dame kennengelernt, Mädel kennengelernt, eine Portugiesin, die in Deutschland aber geboren wurde. Und das lief ganz gut. Man hatte Hochzeitspläne und sie wollte unbedingt nach Portugal. Ja, sag ich, wenn du da hin willst, und dann gucken wir halt mal. Habe ich gesagt, okay, Lisa, kannst du ruhig hinfliegen? Ich komme, bei mir wird es mit Sicherheit 2-3 Monate dauern, weil ich auch die Wohnung auflösen muss. Und, Schatz, kein Problem. Dann habe ich das alles auch gemacht und setze mich mit meinen 4-5 Koffer in den Flieger, fliege nach Portugal und setze mich ins Taxi am Flughafen, lass mich zu meiner Lisa fahren und mache dann Ding-Dong. Und dann macht mir ein anderer Magger da die Tür auf.
Das ging aber schnell.
Ja, und da habe ich mir nur gedacht, gut, Portugiesin wird vielleicht der Cousin sein. Ja, man will ja nichts Schlechtes denken.
Sag ich, wer ist das? Zur zukünftigen Frau.
Ne? Ja, genau.
Muss ich jetzt hier gleich denken.
Sagt sie, oh, was machst denn du jetzt? Sag ich, ich glaube, wir hätten einen Termin hier für eine Hochzeit. Und dann stand ich wieder da, wieder verraten. Ja, konnte gucken, dass ich erstmal ein Rückflugticket wieder bekomme. Ich bin ja mit einem One-Way geflogen. Hat hier wieder nichts. Kein Job, keine Wohnung, keine Arbeit, kein gar nichts.
Was ging da in dir vor?
Ja,
Du hast ja original die Hörner aufgesetzt.
Genau, ja? Also ich konnte gar nicht so viel essen, wie ich hätte kotzen können. Ja, also es war schlimm. Ich bin auch da einfach in mir dann wieder zusammengebrochen, wieder diesen Verlust. Ja.
Wieder ein Verlust.
Ja, weil ich hatte ja immer aufgeben. Ich hatte auch wie blöd bin ich, dass ich das nicht gerafft habe. Ich hatte ja ständig auch wieder dann diese Gefühle, was für ein Versager ich eigentlich auch bin. Ja, weil das waren ja über die Jahre hin auch das, was ich immer so gefühlt habe. Ich muss immer irgendwas leisten, damit ich diese Anerkennung und diese Wertschätzung erfahre. Habe ich ja, was habe ich jetzt schon wieder verkehrt gemacht? Habe ich irgendwas nicht verstanden? Oder, das sind ja tausende von Fragen, die du dir stellst.
Was mache ich falsch, dass alles der Bach runtergeht?
Genau, weil egal, was ich ja angefasst habe, irgendwie gab es immer Probleme und
Nur Crash am Schluss.
Ne? Genau, so. Und dann habe ich gesagt, ja, das hat doch alles gar keinen Wert mehr. Und dann gab es da so einen schönen Altbau, ja, so aus so einer 90, 20er, 30er Jahren, keine Ahnung. Da habe ich mir dann so einen kleinen Balken ausgesucht und da wollte ich es eigentlich beenden. Ja.
Ich meine, du sitzt ja vor mir.
Ja, offensichtlich war ich selbst dafür auch zu blöd.
Gott sei Dank.
Weil ich habe mir den Balken ausgesucht und habe das alles schon mit dem Seil alles fix und fertig gehabt und hat es dann auch durchziehen wollen. Und dann tut dieser scheiß Sparren zusammenbrechen und mir haut sie den Sparren oder dann haut es neben mir, aber die ganzen, früher die Isolierung, die Sauerkrautplatten, die es da so gab, ja, die hauten dann auf mich drauf, ich sah aus wie eine Sau.
Das heißt, du standest auf dem Stuhl, du sprangst.
Ja, ich war so ein kleiner Hocker, genau. Hab das Ding weggekickt und dann haut sie den ganzen Balken herunter,
jetzt
diesen Sparren.
Kannst dich noch erinnern, du kannst dich mit Sicherheit daran erinnern, weil du wusstest ja, was mit 4 Jahren ist. Ja. Dieser Sprung von dem kleinen Hocker.
Ja.
Dachtest du da noch irgendwas, oder?
Nee. Also da habe ich gedacht, das ist vorbei. Das dachte ich einfach. Das Leid, das dachte ich. Jetzt ist gleich rum. Das habe ich damit verbunden. War aber nicht so.
Und dann knallt es auf den Boden.
Ja, und die Sauerkrautplatte auf mich drauf. Ich sah aus wie ein Sau. Ich konnte nicht mehr. Da war so ein Staub, so ein Dreck. Da habe ich noch so, ich wusste nicht, ob ich lache oder heule soll. Selbst dafür bin ich zu blöd, habe ich mir nur gedacht. Und dann habe ich gesagt, also wenn es dich gibt, habe ich gesagt, dann hast du jetzt noch einmal die Gelegenheit, in mein Leben einzugreifen.
Wenn es dich gibt, ist Gott.
Gott, ja. Beim nächsten Mal habe ich gesagt, wird es funktionieren?
Jo, ich sag das nicht, weil ich hatte schon einen Gast hier, der sprang 30 Meter runter.
ja, aber das war damals so mein Gedanke halt erstmal. Ne? Mhm. Und dann wurde alles neu.
Erzähl.
Dann bin ich im Laufe, ich glaube, von 14 Tage.
Du hast das Ding weggemacht.
Ja, genau.
Und hast gedacht, nee.
Ich bin so bescheuert. Ja, habe ich mir, was, wie soll es denn jetzt hier weitergehen?
Und wie war der Prozess des alles Neuwerdens?
Ja, das war dann so, ich bin dann im Laufe, in Limburg gibt es Ecken, wo ich normalerweise nie rumlaufe. Ne? Und da ich ja dann...
Die hellen Ecken.
Ja, die hellen Ecken.
Und so einer läuft, guckt, dass er die dunklen Ecken meidet und du hast gesagt, komm, ich gehe nicht an den hellen Ecken
vorbei. So ungefähr, ja. Und habe halt gedacht, irgendwas muss ja passieren. Ja? Und dann bin ich in Limburg in so eine Straße vorbeigelaufen. Da, es war ein altes Kino gewesen früher. Und da las ich auf einmal Christuszentrum Limburg. Da habe ich gedacht, was soll denn das jetzt sein? Weil von Gott war ich ja galaxienweit entfernt. Weil ich wollte vorher schon nichts mehr von ihm wissen. Auch das hatte seine Geschichte. Ja, als kleiner Junge, der Vierjährige, hat schräg gegenüber in Limburg vor der Stadtkirche gewohnt. Nicht im Dom, aber vor der Stadtkirche. Und manchmal habe ich es dann geschafft, entweder war die Tür auf, dann bin ich reingegangen, habe mir einfach nur Jesus angeguckt. Aber und das hat mir immer gut getan. Aber als dann diese Umzüge kamen, ich dann langsam herangewachsen bin und zur Kommunion gehen sollte und zum Firmenunterricht und die Firmung in der Kirche dann hatte und meine Mutter mir dann aber erklärte, sie kriegt kein Abendmahl, weil der Pfarrer schon gesagt hat, dadurch, dass meine Mutter schon mal geschieden ist, ist sie nicht würdig. Da habe ich gesagt, wenn das der Gott ist, dann kann der mich da mal, wo die Sonne nicht scheint. Ja? Und das habe ich auch dem Pfarrer gesagt. Wie können Sie sich über den Herrn stellen? Sie predigen mir hier im Firmenunterricht was von Nächstenliebe, Vergebung und Gnade und so weiter und so fort. Und Sie richten über meine Mutter, weil sie, Gott sei Dank, sich hat scheiden lassen. Ja? Und da war ja der Rebell ja in mir schon zu Gange. Ne? Und deswegen, aber das war der Grund, warum ich mit Gott gar nichts zu tun hatte. Mhm. Und ich wusste auch damals nur, es gibt die katholische Kirche, die evangelische Kirche, es gibt die Buddhisten, es gibt die Juden und die Moslems, aber von all dem gar keinen Plan, weil ich mich nie mehr damit weiter auch befasst hatte. Mhm. Ja, und damals war auch für mich immer diese Kirche und Gott ja immer zusammengehörig auch. Ne?
Und jetzt stehst du vor dem Christuszentrum ex Kino.
Da war dann ein Plakat und wo so ein bisschen die Gemeinde beschrieben wurde und da gab es so CDs zum Mitnehmen. Und so ein kleines Gemeindemagazin. Da habe ich schon, komm, nimm es mal mit. Hat ja nichts zu tun. Ich war ja auch irgendwie schon fertig genug. Und da habe ich in diese CD reingehört. Und da hat einer gepredigt. Aber der hat genauso gesprochen, wie ich auch so rede. Nicht von irgendwie, wie man es von der Kirche manchmal kennt, auch so von oben runter gerne mal. Ne? Sondern frei aus der Schnauze raus. Da habe ich schon gesagt, wenn das stimmt, was dieser Typ erzählt, dann gibt es noch Hoffnung. Und dann, ja, der Türsteher, Detektiv, Personenschützer, nennst wie du es willst, ja, stolz, ja, weil in Limburg war ich in der Türsteher- und der Detektivszene, ne, aber Das ist eigentlich nichts wert. Ne? Aber so war ich dann erstmal, das war so das, was meinen Rücken gestärkt hat. Ne? Dieses von außen, selbst wenn es manchmal nur Angst oder ein falscher Respekt war.
Einfach Anerkennung.
Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, geh sonntags mal dahin. Dann bin ich dann schon empfangen worden mit einem Handschlag. Sag ich, was ist denn das jetzt hier? Ich kannte das hier alles nicht. Ne?
Das ist der Bodyguard von der Kirche, oder?
Ja, Türsteher, genau. Der
Türsteher.
Ja, ja. Und dann haben sie mich dann da hochgeschickt. Und dann war das wirklich noch wie im alten Kino alles so angerichtet. Da habe ich mir schön hin in die letzte Reihe gesetzt, wo die Wand hinter mir ist und keiner mehr. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, was ist denn hier los? Dann standen da unten auf einmal Schlagzeug, E-Gitarre, Keyboards, keine Ahnung, wie viele Instrumente. Und ich kannte ja von der Kirche nur, Gottes nur die Orgel. Ne? Dachte, ist hier ein Konzert heute oder so. Ich habe ja echt gar keinen Plan gehabt. Ja, der Laden, der hat sich dann gefüllt, die Gemeinde. Und wir haben die angefangen mit dem Lobpreis. Dachte ich, was ist denn das jetzt hier? Ne? Ich habe früher eigentlich nur
Manowar. In welchem Liederbuch stehen diese Lieder?
Genau, ich habe früher nur Manowar gehört, Hail and Kill und so ein Kram. Ja?
Ah, okay.
Und dachte ich, was ist denn das jetzt? Naja, aber das hat dann nicht, da haben die mit einem PowerPoint, da haben sie dann die Texte nach vorne geschmissen. Und beim zweiten Lied, ich sehe das Kreuz und das dritte war, kommt zu Jesus, dann habe ich nur noch da gesessen, habe Rotz und Wasser geheult.
Tatsächlich.
Das war wie ein Pfeil
in meinem Herz. Außenseiter, Rocker, Bodyguard, hockt da rein halt.
Dann kam da so eine riese Pranke von rechts rüber. Ja, Burschi, so war das bei mir auch. Ich könnte auch jetzt gerade noch wieder weinen, weil das so berührend war. Ne? Das war schon ein krasses Erlebnis. Und da habe ich gemerkt, okay, jetzt geht's los. kam dann später aus der Gemeinde noch einer zu mir, hat mal nach mir gefragt, woher ich komme und so weiter. Hat sich an mir so ein bisschen angenommen sozusagen. Und dann hat es 2-3 Wochen gedauert, ein paar Gespräche. Und dann haben wir auch so ein Übergabegebet gesprochen.
Das ist die technische Seite.
Ja.
Ne? Gehen, kommen, angesprochen werden,
ja.
Übergabegebet.
Ja.
Aber was lief hinter der Jens-Schen Maske ab im Herz.
Ich habe ja gemerkt, wie mich das geflasht hat. Hab ich ja, da ist ja was. Und warum sitze ich auf einmal da und wurde so berührt? Ganz einfach, durch die Lieder ist mir bewusst worden, ich sehe das Kreuz oder ja, was Jesus eigentlich für mich getan hat, auch in Verbindung mit der Predigt, ja, dass ich eigentlich mir nichts erarbeiten kann, ich muss für andere gar nichts tun, ich bin auch so geliebt, so wie ich bin, auch mit meinen Fehlern, mit meiner Sünde, und Jesus hat das für mich getragen am Kreuz. Das war in diesem Prozess von diesem Lobpreis und Gottesdienst, ist in mir dann ja was passiert.
Du bist ja als Außenseiter immer auf Suche gewesen nach Anerkennung.
Mhm. Ja, das war dieses, wenn das stimmt, was in den Texten der Lieder geschrieben war, was man gesungen hat, stimmt, dann und ich Jesus in mein Herz einlade und ich Jesus auch annehme, vollen Herzens, dann weiß ich, bin auch ich angenommen. Und das war mir ganz, ganz wichtig. Weil es war ja wie so ein Pfeil in mein Herz auch, dieser Lobpreis. Mich hat der Lobpreis schon überführt.
Mhm.
Ja, und das war schon ein ziemliches Highlight. Ja, und das hat was mit mir gemacht, weil ich habe nicht geweint. Das Weinen gab es nicht bei mir.
Bis zu diesem Zeitpunkt.
Genau. Und da habe ich, ich habe vielleicht vorher aus Verzweiflung mal geweint, als ich das Leben beenden wollte. Man hat immer mal Situationen, wo man vielleicht mal die eine oder andere Träne drückt, aber nicht so. Also
war das wie so ein Zerbruch?
Ja, genau. Genau. Weil wir sind auch in dem Moment, aber während des Lobpreises und ich die Lieder gehört habe, ich konnte ja gar nicht mitsingen vor Weinen, ja, aber da ist mir alles eingefallen, was ich Menschen angetan habe. Diese Schuld, die dann hochkam, und das war das, was auf einmal in mir hochkam, ja, und dann dieses Lied kommt zum Kreuz, ja, und da habe ich es dann auch hinterher hingebracht. Ich habe dann auch für mich beten lassen, weil mir die Worte gefehlt haben, ja, und das war natürlich so der Anfang meines Weges mit dem Herrn dann, ne.
Wie passiert es, dass der Jens jetzt hier sitzt mit Matthäus 5, Vers 9, Zitat, Sons of God, MBB.
M, ja.
M, was heißt das?
Das steht eigentlich, das habe ich aus dem weltlichen Club noch übernommen, das steht aber für meinen Brother before me. Also frag nicht deine Brüder, was sie ständig für dich tun können, sondern frag deine Brüder, was du für sie tun kannst. Oder dein Bruder.
Das ist ja cool.
Ja, das steht dafür.
Wie kommt es dazu, dass du so getaggt bist?
Ja, und dann habe ich mir das Moped geholt, habe mir ein eigenes Patch gestickt und bin dann losmarschiert für den Herrn.
Losmarschiert, und losgefahren
für losgefahren, einen. Genau. Bin dann in die großen Clubs gefahren, ja, und dann auch in Richtung alte Heimat, ja. Und da war so eine 25-jährige Feier von einem Chapter, von einem großen Club. Und naja, da liefen da so 500, 600 Kutten rum, ja. Relativ farblos, muss man so zu sagen, ja. Weil man ist ja neutral in der Szene. Und aber ich halt mit einem sehr buntigen Patch, also nicht mit dem, sondern damals noch mit Born Again. Und dann plärzte dann einer, als ich in meinen Hamburger da so reinweisen wollte, so wie sie so sind, ey Jens, so gerückt, oh no, hab ich nur gedacht, komm mal rüber. Naja, da bin ich schon hingedackelt, was ist denn los? Halt mal die Schnauze. Stand der da mit so zwei, drei anderen da.
Highlander.
Ja, ja. Gute. So, ne? Ich muss immer so ein bisschen hochgucken, bin ja nicht so der Größte. Und dann sagt er, Jungs, muss euch erzählen, der hier, der hat sie nicht all. Sag ich, was erzählst denn du hier? Schnauze! Und dann fing er an, aus unserer Vergangenheit, aus der gemeinsamen zu erzählen, vor 25 Jahren. Ja, ja, mit dem Ärger, den es dann immer gab und dann immer vorne weg marschieren und dass ich oftmals auch den Streit angezettelt hat als Maskottchen damals. Ne? Und sagte er, ja, auf jeden Fall hat er es nicht all. Aber immer gerade vorne raus. Und jetzt kommt's genauso gerade vorne raus, ist er jetzt hier mit seinem Jesus. Dann guckt er die ja immer an und dann guckt er wieder zu mir rüber und sagt, Alter, ich lese jeden Mal deine Andacht, die du in Facebook geschrieben hast. Ich verstehe es nicht all, aber ich lese jeden Mal. Und dann ließ er mich mit denen da stehen. Dann sag ich, so, ah jo, so ist es halt, gell. Dann habe ich schon weiter gegessen und dann hat sich das erstmal so verlaufen und später kam dann wieder einer von denen Jungs da an und sagte, ey, wie ist denn das mit deinem Jesus? Was willst du denn wissen? Gibt's da irgendwie so eine Formel oder so? Dann sag ich, ja, klar. Ne? Ja, wie geht die dann? Na komm, wir gehen mal ein bisschen auf die Seite, weil es ja uncool hier. Ne? Und dann wird mir so auf die Seite gegangen. Ja, dann sag ich, so, jetzt hebst mal den linken Arm, weil der rechte in Deutschland hebe, ist ein bisschen blöd. Ja, und hebst aber dafür der rechte Fuß. Guck dir an. Willst du mich verarschen? Du hast angefangen. Was sollst du denn hier für eine Formel geben? Lad Jesus in dein Herz ein, bring ihm deinen ganzen Schrott, der dich belastet, ja? Und lad ihn ein, dass du mit ihm neu anfangen willst, übergib ihm dein Leben und, ja, sprich ihm zu, in deinem Leben jetzt der Herr zu sein, ja? Und der Fokus sein, dein Navi, ja? Und dann verspricht mit mir so ein, ich hab so Kärtchen, da ist auch so ein Übergabegebet drauf, das verteile ich dann immer, oder die Bikerbibel, ja? Und dann hat er das gemacht, ja?
Hatte der Jenso auch Tränen in den Augen, aber diesmal ganz aus anderen Gründen.
Freude, oder? Freude.
Ja. Ja. Und der durchgeknallte Jenso von früher ist auf einmal anerkannt aufgrund seines Glaubens.
Ja, aber auch, weil ich für was stehe. Ja? Und das war früher, habe ich in der Szene für den Club gestanden, als Bruder, egal mit allen Konsequenzen, viel Mist gemacht, aber genauso stehe ich halt eben auch für meinen Glauben. Das heißt also, in der Szene ist es halt eben schon auch so, es braucht auch schon ein bisschen Eier, mit einer Jesuskutte auf ein Event zu gehen, wo 5, 6, 7, 800 andere Rocker sind, wo ja eigentlich viel Dunkelheit ist. Nur kommst du als Licht da rein, das ist nicht unbedingt bei jedem gern gesehen.
Wer ist Jesus für dich?
Jesus ist mein Retter, mein Heiland, mein Gott. Ja. Und er steht über allem anderen. Er ist in Kontrolle. Er weiß schon, was passiert.
Und kommt es auch nicht vor, dass der Jens von heute hin und wieder gern den Jens von damals anzapfen möchte, wenn ihm was gegen den Strich geht?
Klar, weil dafür menschelt es auch in mir. Ja, das ist, weil ich bin ja trotzdem schwach und ohne den Herrn kann ich gar nichts. Und wenn ich dann meinen Fokus verliere, wenn ich mal wegkomme, ja, ja, weil uns nimmt ja auch der Alltag ein und die Situationen, ja. Und wenn ich da meinen Fokus mal verschoben habe oder sowas oder nicht ganz im Herrn bin, ja, dann kann es auch sein, dass mir mal der Arsch platzt.
Auf gut Deutsch.
Ja, genau. Ja, also.
Was machst du dann, wenn der platzt?
Ja, dann ist es auf jeden Fall an der Zeit, dass ich mich an, wenn dann eine Situation ist, dass ich aber auch dann die Größe habe, mich auch zu entschuldigen, ja, um Vergebung bitten, ja.
Ich muss meine vier Schlussfragen stellen, bevor die Festplatte hier weint.
Dann gibt's ein Buch, und zwar Kein Herz aus Stahl. Das ist eine Leseprobe, die schenke ich dir gerne.
Falls es kein Herz aus Stahl. Wir gucken das hier an.
Und da gibt es so Parallelen zu meinem Leben.
Außenseiter der Bodyguard, Son of God, okay.
Ja.
Ist interessant.
Meine Frau hat den kennengelernt in einem Gottesdienst in Karlsruhe und hat gesagt, Jens, hier ist einer, der erzählt im Grunde genommen so ein bisschen auch deine Story. Verschiedene Details natürlich, ist ein bisschen anders. Aber die hat gesagt, ich sehe dich gerade hier vor mir stehen. Und die hat dann quasi mich dazu animiert, da mal so Kontakt aufzunehmen.
Genau. Frage 2. Mhm. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren?
Bei jeder Party dabei zu sein oder grundsätzlich auch Nein sagen zu können. Also, dass ich nicht alles muss. Ich muss nicht alles mitmachen. Ja? Und das ist mir früher schwer gefallen. Ich habe immer gedacht, ich will ja jedem gefallen. Ich muss ja jedem alles recht machen.
Das übliche Problem, ne?
Genau, Nein sagen zu können. Das ist etwas, was ich gelernt habe.
Und die dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in diesen letzten 5 Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
Eine neue Struktur zu finden im Leben, im Alltag, ja, in meiner Denkweise und auch die Herzensangelegenheiten.
Warst du unstrukturiert?
Ich war schon ein ziemlicher Chaot, genau. Ja, ich war schon ein ziemlicher Chaot. Ich bin noch nicht perfekt. Ich arbeite daran. Ja, aber das hat mir das Leben schon sehr, sehr erleichtert. Ja, auch die Tatsache, dass ich vor neun Jahren Papa geworden bin, das hat auch sehr viel ausgemacht. Ja.
Ja, da brauchen wir Struktur.
Ja.
Perspektive, die wird ja von außen aufgedrückt.
Ja, genau. Aber es hat geholfen. Ja.
Auf jeden Fall. Und die letzte Frage noch, Enzo. Das Plakat.
Ja.
Was würdest du draufschreiben, wenn du in irgendeinem Ort, wo viele vorbeifahren oder sagen wir mal, wo ein riesen Rockertreffen stattfindet, was würdest du draufschreiben?
Real men love Jesus.
Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dranbleibt an den Sendungen. Hinterlasst dem Jens dicke, dicke, fette Daumen. Wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, info@superform.tv, die Anschrift kennt ihr mittlerweile. Und nochmal ein kleiner Hinweis natürlich auf die schwarze Zahl. Eigentlich müssten wir es ja andersrum machen, ne? Also egal, ihr wisst, 95.000 stehen noch aus und danke für eure Unterstützung. Nächste Woche geht's weiter und bis dahin bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut. Tell me, tell me, tell me.